Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Demokratie im Treibsand, der Ausverkauf der Republik. Ein Vortrag von Ulrike Guerau, aufgezeichnet am 4. Dezember 2024 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus heute Abend zum Vortrag mit Frau Prof. Dr. Ulrike Guerau. Thema heute Abend ist Demokratie im Treibsand zum Stand der Meinungsfreiheit in Deutschland. Persönlich hat Ulrike Guerau erlebt, wie heute in der öffentlichen Debatte nicht das sachliche Argument zählt. Stattdessen wird versucht, die Vertreter unliebsamer Meinungen zu diskreditieren und sozial zu isolieren. Oft prägen hysterische Inszenierungen das Meinungsklima. Guerau beobachtet aber auch eine Gegenreaktion, da die Bürger die Gängelung durch den Staat mittlerweile satt haben. Unter Hinweis auf Selbstbestimmung wird dann immer wieder auch staatliche oder gesellschaftliche Ordnung generell abgelehnt. Und das hat uns zu der Frage geführt, ja, wofür brauchen wir eigentlich einen Staat? Und wir brauchen doch im Grunde schon eine vernünftige öffentliche Ordnung, die sowohl Freiheit und Rechte der Bürger respektiert, als auch notwendige Aufgaben erfüllt, die der Einzelne nicht alleine selbst bewältigen kann. Und wie soll so eine öffentliche Ordnung aussehen? Frau Guerau plädiert für die Wiedergewinnung eines republikanischen Bewusstseins. Sie hebt die Bedeutung staatlicher Strukturen hervor, um den Einfluss von Partikularinteressen zurückzudrängen. Die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Prof. Dr. Ulrike Guerau arbeitet zunächst rund 20 Jahre in verschiedenen Denkfabriken. Von 2016 bis 2021 leitete sie das Departement für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität in Krems, Österreich. Im September 2021 wurde sie an den Fachbereich Politikwissenschaft der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn berufen. Sie ist seit 2014 Gründerin und Direktorin des European Democracy Lab in Berlin. Ulrike Guerau ist Autorin mehrerer Bestseller und wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Liebe Frau Professor Guerau, ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns sind und bitte Sie um das Wort.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auch, bei Ihnen zu sein und dass das hier so ein volles Haus ist. Und ich bin zum ersten Mal hier und freue mich tatsächlich, eine schöne Bibliothek zu entdecken, in der es vielleicht auch Arbeitstische gibt, weil die Stabi ist manchmal voll. Und ich habe, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, meinen Schreibtisch an der Universität Bonn derzeit verloren. Bevor Sie nachfragen, die Berufung läuft sozusagen und ich warte eigentlich fast täglich auf eine Benachrichtigung des Landesarbeitsgerichtes Köln mit einem Gerichtstermin, den mein Anwalt für das Frühjahr 2025 erwartet. Und ich erwarte eigentlich, dass ich an die Universität Bonn zurückkehren kann. Warten wir das ab. Ich habe, als ich sozusagen den Vortrag vorbereitet habe und noch eine PowerPoint gemacht habe, mich vielleicht von dem Thema, das Sie erwarten, nämlich die Meinungsfreiheit, ein bisschen verabschiedet, weil ich finde, dazu ist schon so viel gesagt worden. Also ich selber habe sehr viele YouTube-Clips dazu gemacht, wo wir über Meinungsfreiheit, Einschränkung, Digital Service Act und so weiter reden. Und ich finde eigentlich, dass man über die Dinge, die so schlecht sind, gar nicht mehr so viel reden sollte, sondern dass wir anfangen müssen, die Zukunft zu planen. Ich bin gerade heute wieder auf LinkedIn gesperrt worden, also insofern kann ich das nur noch als Satire empfinden, dass man sich immer abarbeiten muss an irgendwelchen Bots, die einem dann schreiben, dass man wieder irgendwelche Regelungen verletzt hat. Also ich hoffe, dass ich meinen LinkedIn-Account auch wieder bald wiederfinde. Ich weiß gar nicht, was ich diesmal gepostet habe, was so schrecklich gewesen sein soll, dass es schon wieder den Regeln widersprochen hat. Also man kann das eigentlich nur mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Leichtigkeit des Seins machen. Und ich gebe Ihnen das Zitat des Tages, was ich jetzt für mich entdeckt habe. Albert Camus hat frei übersetzt aus dem Französischen mal gesagt, in Zeiten eingeschränkter Freiheit gibt es nur eine Lösung, ein radikal freies Leben zu führen, damit das eigene Leben zum Symbol für die Rebellion wird. Und das habe ich beschlossen zu tun. Insofern wollen wir mal gucken, was mit LinkedIn passiert. Ich nehme das mal ab, sonst klebe ich so sehr daran. So, Heute geht es also weniger über dieses Buch, was da noch liegt, Demokratie im Treibsand, wo es tatsächlich mehr oder weniger um diese Meinungsfreiheitseinschränkung geht. Ich dachte, wir springen mal ein bisschen weiter. Und es wurde ja von Herrn Kockenberger angekündigt. Wir sind ja jetzt im Prinzip, und das ist mir vielleicht noch wichtig zu sagen, in einem Zustand, wo wir 3 Corona-Jahre, 4 Corona-Jahre plus jetzt Kriegsjahre hinter uns haben und wo wir einen sehr, in meinen Augen, begrifflich verzerrten Diskurs haben über das, was der Staat noch ist, was er tut, wie wir an ihm kleben, ob er unsere Meinungsfreiheit einschränkt, was die Demokratie ist, die wir alle retten wollen. Also jeder will gerade die Demokratie retten. Ja, wir retten die Demokratie, überall Aufrufe auf Kompakt und klicken Sie hier, um die Demokratie zu retten. Und trotzdem demonstrieren relativ wenig Leute, ja, um die Demokratie zu retten. Und wenn sie demonstrieren, dann ist alles gegen rechts. Also Sie verstehen, was ich meine. Und eigentlich habe ich mit 2 Büchern, die ich dieses Jahr geschrieben habe, das eine im März, glaube ich, und das jetzt gerade im Oktober, mal versucht, da ein bisschen den Dschungel zu lichten. Also worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Demokratie reden? Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Staat reden? Warum haben wir alle gerade die Nase voll von dem Staat? Das ist ja jetzt passiert durch Corona, der übergriffige Staat. Wir haben alle die Nase voll, dieser übergriffige Staat. Um das mal vorab zu sagen, ist ja interessant. Ich bin ja hier in der konservativen Bibliothek, also in eher bürgerlichen Kreisen, die eher Ü50 sind, ohne unhöflich sein zu wollen. Das ist ja schon interessant, ja. Also wer sitzt hier, wer sitzt nicht hier? U30 sitzt nicht hier. Ja. Danke, aufstehen, einmal U30, ja, aber die kleine Soziologie stimmt trotzdem ungefähr. Dann ist schon die Frage, wer redet hier eigentlich über Demokratie und wer redet hier über Staat und wer redet hier möglicherweise über den übergriffigen Staat? Und um das vorab zu sagen, den Bogen werde ich schlagen, es ist ja durch Corona eigentlich zum ersten Mal passiert, dass sich Bürgerliche über Rechtsverletzungen beschweren, ja, weil sie es auch zum ersten Mal erlebt haben. Normalerweise treffen Rechtsverletzungen Frauen, Kinder, Leute, die sich nicht wehren können, Gewerkschafter, denen man den Job wegnimmt und so weiter. Jedenfalls bürgerlichen Kreisen werden selten Grundrechte entzogen. Und da das zum ersten Mal passiert ist, haben sie auch zum ersten Mal gemerkt, die bürgerlichen Kreise, dass das passieren kann. Und kaum ist es passiert, gab es eben auch aus diesen Kreisen großen Unmut, ja, aber ich finde es wichtig, jetzt erstmal festzustellen, dass man nur über Erfahrung lernt. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt der übergriffige Staat überall Thema ist, ist vielleicht davor geschaltet, nochmal zu sagen, es gibt bestimmte Leute, die haben zum ersten Mal erlebt, wie schnell es gehen kann, dass man einem Rechte wegnimmt. Und es sind oft die gleichen Leute, die immer ein bisschen weggucken, wenn anderen Leuten Rechte genommen werden. Das wollte ich nur vorher mal erwähnen, ja. Gut, worum soll es heute gehen? Also ich habe schon gesagt, Demokratie im Treibsand und die öffentliche Meinung, die Einschränkungen, das lassen wir mal ein bisschen weg. Das ist schon so breit getreten, dass ich mich heute auf die Frage konzentrieren wollte, was ist denn die Demokratie und was ist denn der Staat, von dem wir jetzt sagen, dass er irgendwie weg muss, ja, libertär, übergriffig und so weiter. Und was ist der Begriff, den ich besonders liebe, wenn ich über Staat und Demokratie rede, nämlich tatsächlich die Republik. Dazu werde ich kommen. Aber um das nochmal vorab zu schreiben, dieses Zitat von Hannah Arendt habe ich mitgebracht. Wenn wir über Freiheit reden und über ein politisches System, das uns Freiheit ermöglichen soll, dann reden wir natürlich über eine positive Freiheit, die sich eben nicht als Individuum, das völlig frei in der Luft rumschwirrt, verortet, sondern wenn wir über Freiheit reden, reden wir über einen politischen Begriff der Freiheit, der notwendigerweise in einem politischen Rahmen vollzogen werden muss. Ja, Sartre, la liberté absolue n'existe pas, die absolute Freiheit gibt es nicht. Was ich damit sagen will, ist, die Freiheit ist nur positiv, wenn sie sich definiert über einen Bezug zu einem politischen System, also ein Interesse, weil keiner alleine lebt. Das ist mir nochmal wichtig, weil gerade wir werden darauf kommen, also ich komme immer mehr auf diese libertären Zug in der derzeitigen Gesellschaft und diese Vorstellung, dass hier jemand alleine lebt auf dieser Welt und alles deswegen alleine kann, der ist mir persönlich ein bisschen zuwider, deswegen nochmal Hannah Arendt. So, Das, was wir verhandeln, ist die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung. Als ich jünger war, habe ich dem aus dem Mund von Franz Josef Strauß gehört. Da fand ich das immer ein bisschen albern, aber heute finde ich das inzwischen gar nicht mehr albern, dass der das früher immer so hervorgehoben hat. Ja, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also Frieden, Freiheit, Demokratie. Und das Problem scheint aber zu sein, dass heute niemand mehr so richtig weiß, was Demokratie ist. Und wenn man 5 Leute fragt, was Demokratie ist, kriegt man mindestens 10 Antworten. Und deswegen ist das alles ein bisschen schwierig geworden, weil von wegen Meinungsfreiheit, ja, was kann man sagen, was Demokratie ist? Machen wir mal ein paar Punkte, was Demokratie sein könnte. Demokratie of the people, by the people, for the people, das kennen Sie alle, das große Zitat von Jefferson, dem amerikanischen Präsidenten, also eine Ordnung, die vom Volk für das Volk gemacht ist. Ich werde darauf zu sprechen kommen, aber das ist ja die klassische Definition, die immer bemüht wird. Ja? Und diese Definition hat natürlich etwas damit zu tun, dass ein Volk, also ein Souverän, Teilhabe hat, die Dinge entscheidet und dass das, was gemacht wird, für diese Bürger oder das Volk gemacht wird. Ne? Wir haben uns, merken Sie sich diesen Satz, of the people, by the people, for the people, wir haben uns aber daran gewöhnt, dass im Prinzip Demokratie sehr schnell gleichgesetzt wird mit Wahlen. Haben wir Wahlen, dann ist Demokratie. Ja, also alle 4 Jahre Wahlen ist eigentlich schon mal so das Grundkonsens für Demokratie. Ich empfehle in diesem Zusammenhang gerne schon mal das Buch von John Keane, Death and Life of Democracy von 2009. Darin wiederum Kapitel 7, da gibt es eine ganz interessante Beschreibung, wie die internationale Staatengemeinschaft im Zuge der Democracy Promotion in Afghanistan die Wahlen für Karzai abgehalten hat. Da wurden dann die Frauen der Mujahideen, die natürlich Analphabetinnen waren, die wurden also von den Hochgebirge darunter, dann kriegten die ein Stempelkissen, dann konnten die ihren Daumen da rein tun, dann hat man mit einem Foto von Karzai vor deren Nase rumgewedelt und dann haben die das Daumen da gestempelt, wo das Foto von Karzai war und dann kriegten die eine warme Mahlzeit und das war die Demokratie und die Wahlen von Karzai, die die internationale Staatengemeinschaft dann so brillant gefeiert hat, also der Erfolg der Mission in Afghanistan. Also so viel zum Thema, was sind Wahlen? Ja, übrigens wurde in der DDR auch immer mit 90% der Bevölkerung Honecker gewählt. So viel zum Thema, Wahlen sind Demokratie. Wir haben natürlich andere normative Diskussionen oder Definitionen dessen, was Demokratie ist. Demokratie ist Gewaltenteilung, Judikative, Legislative, Exekutive, Medien, Artikel 4, die 4. Gewalt im Staat. Hat halt nicht so gut funktioniert in den letzten Jahren. Es geht ja nicht nur um die 4. Gewalt, die nicht so richtig gut funktioniert hat. Ich finde auch die Judikative hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Ich finde auch die parlamentarische, also die Legislative hat nicht so richtig gut funktioniert. Die Exekutive hat dafür eigentlich ziemlich gut funktioniert, außer dass sie in Formaten funktioniert hat, die wir eigentlich nicht im Grundgesetz stehen haben. Also hat eigentlich nichts davon funktioniert in den letzten 3 Jahren. Das sollten wir uns schon gegenwärtigen, wenn wir darüber reden, was ist eigentlich Demokratie heute? Und was steht im Grundgesetz und was sollten wir vielleicht nochmal bedenken? Demokratie ist natürlich auch immer Minderheitenschutz. Das heißt, um jetzt mal profan zu sagen, dass Geimpfte die Nicht-Geimpften ausgrenzen in nicht-minderheitenschutzmäßiger Form, kann natürlich auch nicht demokratisch sein. Jedenfalls nicht so, wie das gemacht wurde in den Corona-Jahren. Das heißt, Minderheitenschutz war praktisch bei dieser emotionalen Nötigung, die wir ertragen mussten, eigentlich auch nicht gegeben. Insofern sind viele der formalen Kriterien für Demokratie, die ich hier anführe, eigentlich schon im kompletten Bereich der Erosion. Gucken wir uns mal an, was so moderne Diskurse der Demokratie heute bieten. Mitsprache, Partizipation, Bürgerversammlung. Wir haben also offenbar eine Demokratie, die anhand verschiedener Kriterien, die ich schon an die Wand gemalt habe oder an die Wand projiziert habe, nicht mehr so richtig funktionieren. Und in dem Moment kommt was auf? Kommt irgendwie das Gespür auf von den Bürgern, wir wollen jetzt mal partizipieren, wir wollen Mitsprache haben. Ja, das ist ja so ein ganz großer Trend, Bürgerversammlung, Mitsprache. Ich habe in diesem kleinen grünen Büchlein, was ich Ihnen da als erstes an die Wand geworfen habe, darüber mal ein paar, ich will fast sagen, defätistische Bemerkungen gemacht, was so diese Bürgerversammlungen sind. Aber natürlich sind diese Bürgerversammlungen im Moment die große Mode. aber für mich eigentlich auch der, wenn man es so formulieren möchte, der neoliberale Streusand, ja, der den Bürgern in die Augen gestreut wird, um ihnen auf einer formalen Ebene zu sagen, es gäbe noch eine Demokratie. Die Bürgerversammlung, um das kurz zu machen, stellt ja erstmal strukturell die Frage, wer eigentlich die richtigen Bürger sind, wenn wir davon ausgehen, dass das Parlament als solches die Vertretung der Bürger ist. Und dann eine Bürgerversammlung machen, müssen wir uns natürlich fragen, wer die Bürger wirklich vertritt. Also vertritt jetzt die Bürgerversammlung die Bürger oder das Parlament die Bürger? Und was eigentlich, wenn das Parlament mal was anderes wollen würde als die Bürgerversammlung? Und was eigentlich, wenn die Bürgerversammlung zum Beispiel über den Bundeshaushalt nicht entscheiden kann? Also die Bürgerversammlung würde etwas entscheiden, wofür man Geld braucht, und kann sie das dann entscheiden, wenn sie keinen Zugang zum Budget hat? Und so weiter und so weiter. Das alles, um den Punkt zu machen, dass wir bei der Bürgerversammlung natürlich den Topos der sogenannten simulativen Demokratie haben. Simulative Demokratie ist ein Begriff, der 2016 ganz stark in die politikwissenschaftliche Debatte gekommen ist, über Ingolf von Blüdorn 2016, großes Buch bei Suhrkamp, danach eine große akademische Debatte, österreichischer Politikwissenschaftler im Übrigen, simulative Demokratie, und der genau das sagt. Der sagt, wir haben im Grunde die Demokratie entkernt, wir haben sie auf formale Kriterien zusammengestaucht, also Wahlen und so weiter. Ja? Und diese formalen Kriterien garantieren aber eigentlich keine Rechte mehr für die Bürger. Und weil man den Bürgern keine Rechte mehr gewähren kann, lässt man sie partizipieren. Und weil die Bürger heute sehr genügsam sind, sind die Bürger sehr bereit, dass sie sozusagen Rechte durch Partizipation eintauschen. Hauptsache, sie haben partizipiert. Dann sind die Bürger heute schon happy. Und ob sie nachher noch irgendein Recht haben oder nicht, ist eigentlich auch zweitrangig. Ja, aber wir waren aktiv, wir waren in der simulativen Demokratie dabei. Ich finde das wirklich ganz wichtig. Ich gebe Ihnen ein aktuelles Beispiel. Die Bertelsmann Stiftung, die Ihnen ein Begriff sein sollte, hat gerade wieder eine Bürgerversammlung gemacht. Die Frage war, wir haben ein Problem mit Fake News, also wurden 470.000 Bürger online und auch ein paar analog befragt, wie sollen wir umgehen mit Fake News. Daraufhin gab es dann 43 Vorschläge, können Sie alles nachlesen, oder entweder in meinem Buch oder auf der Webseite der Bertelsmann Stiftung. Dann haben die Bürger unter den 43 Vorschlägen unter anderem den Vorschlag gemacht, dass Fake News doch bitte strafrechtlich verfolgt werden sollten. Und ich stelle mir dann die Frage, was mache ich eigentlich, wie gehe ich mit der Frage um, dass ich jetzt das Grundgesetz vor den Bürgern retten muss, wenn die Bürger eigentlich der Souverän sind, die über das Grundgesetz entscheiden. Sie verstehen mich? Ja? Also wenn die Bürger jetzt sagen, wir müssen jetzt sozusagen Artikel 5 abschaffen, und das ist aber der Bürger will, der Bürger ist aber der Souverän, dann habe ich tatsächlich ein ganz strukturelles Problem. Und deswegen ist natürlich diese Bürgerversammlungsideologie, die wir da gerade haben, im Prinzip ein sehr verschleiertes Mittel zur Entkernung der Demokratie und demokratischer Prozesse, weil jetzt kann Nancy Faeser natürlich mit diesem Bericht der Bertelsmann Stiftung in den Bundestag gehen und sagen, ist doch so super, wir haben hier irgendwie Mehrheiten von Bürgern, die der Meinung sind, dass Fake News strafrechtlich verfolgt werden sollen. Können Sie bitte mal einen Gesetzesvorschlag machen? Ja? Und dann wird das passieren, und dann ist das natürlich alles der Bürgerwille. Und das Gute in Anführungsstrichen ist, niemand kann sich gegen wehren, weil wir sind es ja selber gewesen. Ja? Also im Grunde sind wir tatsächlich im umgekehrten Totalitarismus. Der kommt halt nicht mehr von oben, der kommt von uns selber. Und wenn wir irgendwie was dran ändern wollen, dann können wir uns nur selber an die Nase fassen. Genau. Dann bin ich eigentlich schon durch damit, dass ich mit all diesen Folien nur eins sagen wollte. Wir haben uns intellektuell verlaufen in den letzten paar Jahrhunderten der Diskussion über Demokratie, abgesehen davon, dass Demokratie auch noch nicht so wahnsinnig alt ist, ne? 2018. In Frankreich wählen die Frauen seit 1944, also tun wir nicht so, als wenn wir hier ewig schon die Superdemokraten gewesen wären. Ja, würde ich auch immer noch mal gerne dazu sagen. Aber verlaufen natürlich in der Hinsicht, dass wir Demokratie nur noch formal definieren. Nur noch formal, weitgehend formal. Und selbst das auch noch entkernt haben. Aber weil die formale Diskussion eben entkernt ist oder nicht mehr reicht, ja, Sie wissen ja vom Bauhaus wahrscheinlich noch Form follows Function, ja, also die Form folgt dem Inhalt. Und jetzt haben wir den Inhalt entkernt, wir haben nur noch die Form. Ja, da müssen wir uns nicht wundern, dass in unserer Demokratie oder in der Bundesrepublik Deutschland ein Unwohlsein entsteht, dass die Dinge nicht mehr so funktionieren wie früher, ohne dass wir das benennen können, weil formal ist ja noch alles in Ordnung. Das ist das Problem. So, damit bin ich schon beim Thema. Wenn man sich alte Schriften anguckt, jetzt muss ich mich mal irgendwie woanders hinstellen, dass ich meine eigenen Folien lesen kann, die kann ich hier so schlecht lesen. Wenn man sich Aristoteles zum Beispiel anguckt, ja, dann bewertet Aristoteles als gut diejenigen Staatsformen, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Also interessanterweise, ja, wir finden ja Monarchie schlecht und so. Monarchie, Aristokratie und Politie, die letztere sei die beste, aber auch die unwahrscheinlichste. Während Aristoteles als schlechte Staatsverfasstheiten diejenigen bewerten, die kein Gemeinwohl verfolgen. Oligarchie, Tyrannei, Oligarchie und Demokratie. Das heißt, die Demokratie rangiert bei Aristoteles unter den schlechten Staatsformen. Das merken wir uns jetzt einfach mal. Ja? Denn in seiner Aufteilung sieht es dann so aus, dass man sozusagen the one, the few, the many hat. Ja? Also for the common interest und for the interest to the rulers. Das heißt, Monarchie, Aristokratie und Politik sind eigentlich drei Staatsformen, die dem Gemeinwohl dienen. Entweder der König, der gute König bei Politeia, der gute König, ja, Platon ist ja der gute König. Aristokratie, die ist, müsste man diskutieren, im Sinne von Platon jedenfalls manchmal wohlmeinend kann mit dem Volk, übrigens bei Jean Baudin ähnlich. Und die Politik, ich komme gleich dazu, wie er das definiert. Aber Tyrannei, Oligarchie und Demokratie sind die schlechten Staatsformen. Und das finde ich interessant. Also einfach mal interessant, dass man bei Aristoteles die Dinge schon mal anders gesehen hat, während wir ja an dem Begriff der Demokratie 2000 Jahre später erstmal alles festmachen. Ja? So, die Politie definiert Aristoteles die Bezeichnung für ein Gemeinwesen, das von den Vernünftigen bzw. Besonnenen seiner Mitglieder gelenkt und geleitet wird. In Aristoteles Politik gehört die Politik zu den guten Herrschaftsformen, sie ist die legitime Mehrheitsherrschaft. Jetzt wird die Politik also von den Vernünftigen bzw. Besonnenen geleitet. Die werden aber nicht gewählt. Das heißt, es gibt kein formales Kriterium wie Wahlen in der Demokratie. Ja? So, aber wir haben the many, es gibt einige, die die Geschicke des Staates lenken in der Politik, die ein Gemeinwohl hervorbringen, für die vielen, aber diese werden, die das machen, die Besonnenen, die werden nicht gewählt. Also wir haben die Politik ohne Wahl. Ich springe jetzt mal, weil in den vielen sozusagen Jahrhunderten der gesellschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen Diskussionen sind wir eigentlich von Platon, Aristoteles, Cicero bis hin zu Rousseau und Kant, Jean Baudin noch dabei, eigentlich immer, wenn es darum ging, ein Gemeinwohl und ein Staatswesen zu begründen und zu bezeichnen, beim Begriff der Republik gelandet. Beim Begriff der Republik. Ja, die Republik, Res Publica, ist ja sozusagen aus der Revolution, also nach der Französischen Revolution 1789 gab es die Republik und die Republik hat aus Untertanen Bürgern gemacht, Res Publica. Erst der erste Stand, zweite Stand, dann kam der dritte Stand dazu. Ich will jetzt hier keinen Vortrag über die Französische Revolution halten und wie das von Danton zu Robespierre dann doch mal irgendwie schiefgegangen ist. Ja. Ich empfehle aber das Buch von Hannah Arendt über die Revolution, weil da liegt schon eine kleine Weisheit drin. Es ist wirklich eine großartige Studie, die Hannah Arendt gemacht hat. Sie vergleicht ja in diesem Buch die amerikanische und die französische Revolution, um was zu sagen. Die amerikanische Revolution ist gut gegangen und die französische ist gekippt von Danton zu Robespierre. Warum? Nicht, weil die Amerikaner das mit der Staatsform, Federal Papers und so weiter besser gemacht haben. Das haben die Franzosen auch gut gemacht in der ersten Verfassung 1790. Aber die Amerikaner hatten Land und die Amerikaner hatten Sklaven. Das heißt, die Franzosen, die Amerikaner konnten die soziale Frage lösen. Und die Franzosen konnten es nicht. In dem Moment, wo der dritte Stand, nachdem der zweite Stand den Adel abgeschafft hat, ja, die Aristokratie, der dritte Stand auch was wollte, also vor allen Dingen essen wollte, ja, Sie erinnern sich, Marie Antoinette, sollen Sie doch Kuchen essen und so weiter. In dem Moment konnte Frankreich die soziale Frage nicht lösen. Und die Amerikaner konnten die soziale Frage lösen. Warum? Sie hatten Land. Das Land konnte ja einfach genommen werden, ja, von den Siedlern. Und sie hatten Sklaven. Und das hat den Amerikanern ermöglicht, im Grunde ihre republikanische Verfassung hochzubringen. 150 Jahre, während die Franzosen erstmal gescheitert sind und dann Reaktion und so weiter, Gegenreaktion. Was ich damit sagen will, ist, in den zwei Zitaten, die ich rausgesucht habe, sieht man eigentlich, dass die Staatsform, also das Formale, auch im Moment der Revolution zweitrangig war. Ja? La République, la monarchie, je ne connais que la question sociale, Robespierre. Die Monarchie oder die Republik, ich kenne nur die soziale Frage. Das heißt, die soziale Frage muss gelöst sein, bevor ich zu einem befriedeten Gemeinwesen komme. Oder Saint-Just, wenn man eine Republik begründen will, muss man zunächst das Volk aus seiner elenden Lage befreien, die es verdirbt. Interessant ist ja, dass die Republik, das kennen wir noch, Sie kennen die Marianne mit der nackten Brust, ja, Liberté, Égalité, Fraternité, das bewahren wir mal, weil einer der ganz starken Punkte, auf den ich jetzt zulaufen möchte, ist, für mich ist sozusagen, das ist ja ein Dreigestirn, sowieso immer die heilige Zahl drei, ja, Himmel und Erde und der Heilige Geist, wie auch immer, die Fraternité bestimmt das Spannungsverhältnis zwischen Liberté und Égalité. Die ist wie der Klebstoff. Ja, also wenn Sie sagen, Sie machen Spagat zwischen Liberté und Egalité, übrigens das vielleicht noch, Egalité immer fälschlicherweise übersetzt mit Gleichheit, niemand ist gleich, wir sind alle einzigartig, aber gleichwertig. Also eins der eher bürgerlichen sozusagen Ablehnreflexe des Begriffes Egalité ist ja immer, wir sind nicht alle gleich, ja, dann sage ich, nein, wir sind alle einzigartig, aber wir sind natürlich im republikanischen Sinne alle gleichwertig, ja. Das ist wichtig für ein Staatswesen. Ja? Alle einzigartig, aber gleichwertig, wie auch immer. Die Französische Revolution hat uns einen Auftrag gegeben, eine Staatsform, Republik, zu entwickeln, in der es ein Spannungsverhältnis gibt zwischen Gleichheit und Freiheit. Und der Klebstoff dazwischen ist die Brüderlichkeit, dass ich sehe, da sind noch ein paar andere unterwegs. Und meine Freiheit ist durch die paar anderen, die da unterwegs sind, irgendwo begrenzt oder eingeschränkt. Der erste Satz der Französischen Revolution ist ja der allgemeine Satz der Menschenrechte geworden, der es tatsächlich geschaffen hat, von der Erklärung der Menschenrechte 1789 in die UN-Charta. Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Soziale Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet liegen. Das ist der erste Satz der allgemeinen Menschenrechtserklärung 1789 und findet sich wieder in der UN-Charta. Und jetzt legen Sie mal den Satz auf, keine Ahnung, auf die Situation der Bundesrepublik oder die Vermögensverteilung der Amerikaner und machen Sie sich ein paar Gedanken dazu, wo wir in den letzten 170 Jahren, also ich sag mal so auf der Balance zwischen Gleichheit und Freiheit, wohin wir da geglitten sind, dann haben Sie ungefähr eine Ahnung, wohin ich Sie jetzt führen möchte in den letzten 30 Minuten des Vortrags. So. Hannah Arendt, die ich sehr schätze, hat dazu einiges gearbeitet. Ich habe das Buch auch hier, falls Sie das mal interessiert. Aber das ist aus diesem Buch hier, Die Freiheit, frei zu sein. Ja, kleines Ding bei Piper, wirklich wunderbarer Text. Und darin hat sie geschrieben, nur diejenigen, die die Freiheit von Not kennen, wissen die Freiheit von Furcht in ihrer vollen Bedeutung zu schätzen. Und nur diejenigen, die von beidem befreit sind, von Not wie von Furcht, sind in der Lage, eine Leidenschaft für die öffentliche Freiheit zu empfinden, in sich diesem Goût pour la Liberté und dem spezifischen Geschmack an der Egalität zu entwickeln, den die Freiheit in sich trägt. Ich finde, es ist wirklich ein ganz schöner Satz, dass sozusagen die Entfaltung der eigentlichen Freiheit tatsächlich gebunden ist an die Egalität, also der Goût pour la Liberté, den Geschmack der Egalität in sich tragen muss. Gucken wir uns das ein bisschen weiter an. Es gibt für die Juristen unter Ihnen ein wirklich ganz großartiges Buch über die Republik und was der Republikbegriff eigentlich meint. Ein 800-Seiten-Buch von Carsten Novrot, Universität Hamburg, Mohr Siebeck, das Republikprinzip als oberstes Verfassungsprinzip. Und was der Carsten Nowrath in diesem Buch versucht, ist eigentlich dieses Spannungsverhältnis von Gleichheit und Freiheit als Republikbegriff in sozusagen als Verfassungsbegriff normativ zu setzen. Und natürlich 800 Seiten, ja, eine lange Tradition. Aber machen wir es ganz kurz. Die Republik, lateinisch Respublica, Staat, wörtlich die öffentliche Sache, ist eine Staatsform, die sich am Gemeinwohl und Gemeinwesen orientiert. Höchste Gewalt des Staates und oberste Quelle der Legitimität ist das Volk. Alle Entscheidungsgewalt geht vom Volke aus. Cicero sagt, dass Gesetze für einen gerechten Staat nicht ausreichen. Wir waren schon dabei. Das Formale allein reicht nie aus. Es müsse auch Freiheit geben. Aber wenn die Freiheit nicht von allen Bürgern gleichermaßen genossen wird, erklärt er, ist sie überhaupt keine Freiheit. Das heißt, und das wird jetzt wichtig für, was ich gleich diskutieren möchte, nämlich diesen libertären Sog, den wir gerade in der Diskussion haben, sozusagen im Land, ja, also Christian Lindner, ein bisschen mehr Millet und Musk, ja, ein bisschen mehr Kettensäge für Deutschland, wunderbar, ich freue mich schon, ja, wo wollen wir die ansetzen, wie auch immer. Die entscheidende Frage ist natürlich, wollen wir Freiheit vom Staat oder wollen wir Befähigung zur Republik? Ich möchte Befähigung zur Republik, also um das klar zu machen, ich bin da normativ ganz klar, ich möchte Befähigung zur Republik, das ist ein anderer Freiheitsbegriff, als ich will Freiheit vom Staat. Das ist schon wichtig, ja, weil das letztere Befähigung zur Republik preist natürlich ein, dass ich nicht alleine bin und Sie sind alle mit mir. Und die Freiheit vom Staat heißt, ich kann es alles alleine und der Staat soll mich in Ruhe lassen. Übrigens ganz interessant, ich war letztens mit Herrn Krall da bei der Atlas-Initiative und wenn man da in den Saal guckt, ja, können Sie sich im Internet angucken, war eine etwas hitzige Diskussion, aber es ist dann auch immer interessant, dass man da irgendwie so vor 250 Männern sitzt und die sind alle 40 bis 60 und arbeiten bei der Deutschen Bank und haben Geld, ja, und die sind natürlich alle für Freiheit vom Staat. Dann denke ich mir, ja gut, okay, aber es gibt auch noch ein paar andere Leute in der Bundesrepublik und vielleicht könnt ihr mal an die denken. So, ich bin gleich mit diesen formalen oder begrifflichen Sachen fertig, aber ich finde es schon wichtig, dass wir da nochmal hingucken. Das ist jetzt der letzte Chart und dann wird es ein bisschen politischer oder ein bisschen aktueller. Jedenfalls, was Hannah Arendt daraus zieht, ist, dass natürlich Souveränität und Freiheit auch kontrastierende Begriffe sind. Wir tun ja jetzt immer so, Souveränität des Volkes und das Parlament und Pegida, die Straße gegen das Parlament, wie auch immer, wir sind die Bürger, so, ja. Aber nochmal zu verstehen, dass Souveränität und Freiheit, also die Souveränität, etwas zu tun, natürlich nicht das Gleiche ist, ja? Weil Hannah Arendt schreibt, wären Souveränität und Freiheit wirklich dasselbe. Übrigens, ich zeige Ihnen das nochmal, weil es wirklich eine ausgezeichnete Studie auch hier aus von Wolfgang Heuer, Föderation Hannah Arendt, politische Grammatik des Gründens, wollte ich nur mal hochheben, ist ein relativ seltenes Buch, aber der Heuer hat das wirklich super recherchiert. Wären Souveränität und Freiheit wirklich dasselbe, so könnten Menschen tatsächlich nicht frei sein. Weil Souveränität, nämlich unbedingte Autonomie und Herrschaft über sich selber, was ich eben gesagt habe, ja, also die Bankerherren, die immer alles glauben, alleine zu können und so weiter, der menschlichen Bedingtheit der Pluralität widerspricht. Kein Mensch ist souverän, weil Menschen und nicht der Mensch die Erde bewohnt. Und daraus, in einem anderen Text, der dann auf Englisch erschienen ist, leitet Hannah Arendt ab, the famous sovereignty of political bodies has always been an illusion, which moreover can be maintained only by the instrument of violence, that is essentially non-political means. If men wish to be free, it is precisely sovereignty they must renounce. Das ist ein starker Satz. Und der geht zurück zu meiner letzten Folie. Ja, wollen wir Freiheit vom Staat oder wollen wir Befähigung zur Republik? Und das liegt in diesem Spannungsfeld. So. In den Putney Papers 1647 wurde der Begriff der Republik, als der Republikbegriff so zum ersten Mal in diese John Locke und britischer Parlamentarismus so gewandert ist, wurde übersetzt Republik mit Commonwealth. Darunter verstehen Sie jetzt wahrscheinlich eher so ein britisches Empire, the Commonwealth, the British Commonwealth. Aber wenn Sie es etymologisch zurückübersetzen, Commonwealth, dann heißt es eigentlich Gemeinwohl, gemeinsames Vermögen. Und das kann man jetzt auch noch unterschiedlich betonen, das gemeinsame Vermögen oder das gemeinsame Vermögen. Also was vermögen wir gemeinsam zu tun und welches Vermögen haben wir dann gemeinsam? Was vermögen wir gemeinsam? Ich finde das etymologisch sehr interessant und ich habe jetzt nur, weil ich in der konservativen Bibliothek bin, auch nochmal den komplett radikalen den marxistischen Text schlechthin mitgebracht, nur um sie ein bisschen zu triggern, damit wir eine interessante Diskussion haben. Aber vielleicht kennen Sie von Gilles Deleuze und Félix Guattari Anti-Ödipus, ja, Kapitalismus und Schizophrenie. Also wenn Sie mal eine linke französische Kapitalismuskritik lesen wollen, dann lesen Sie diesen Text, ja, weil spätestens dann haben Sie verstanden, dass Kapitalismus kein Konzept ist, das Menschen glücklich macht. Und in diesem Buch, ich liebe ja die Franzosen, steht der schöne Satz, das Erstaunliche liegt nicht darin, dass Leute stehlen, andere streiken, vielmehr darin, dass die Hungernden nicht immer stehlen und die Ausgebeuteten nicht immer streiken. So kann man es natürlich auch sehen. Ja, und ich weiß nicht in bürgerlichen Kreisen, die eher so auf Herrschaft sind, aber ich wollte mal das Kontrastprogramm machen. Ja, das Zitat aus Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus, basierend wiederum auf Texten von Spinoza. Und damit mache ich jetzt sozusagen die große Flanke auf, die ich mit Ihnen diskutieren möchte in diesen Zeiten, in denen wir uns ja die Frage stellen, was machen wir mit dem Staat, ist der wichtig, wollen wir noch ein gemeinschaftliches Konzept haben? Jedenfalls, Walter Benjamin hat ja mal gesagt, vor jeder faschistischen Periode steht eine gescheiterte soziale Revolution. Und meines Erachtens sind wir genau da. Vor jeder faschistischen Periode steht eine gescheiterte soziale Revolution, weil es dem Kapitalismus völlig egal ist, ob ein System faschistisch ist oder sonst wie ist. Hauptsache, es ist nicht sozialistisch. Ja? Und eigentlich sind wir genau da. So, jetzt habe ich ein Problem, weil ich wollte Ihnen eigentlich einen kurzen Clip, 2 Minuten aus dem Internet vorspielen, um Ihnen nur kurz zu sagen, dass es in Frankreich die gleiche Diskussion gibt. Dazu müsste ich aber den Computer ans Internet kriegen und den Clip gerade in den Browser. Sorry, das... Ach so, das geht nicht. Okay, dann mache ich es mündlich. Also die PowerPoint ist ja hier, die können Sie abrufen, aber wenn es Sie interessiert. Manuel Valls war französischer Premierminister 2015. Und es gibt eine legendäre Sitzung in der Assemblée Nationale, wo die Marion Maréchal Le Pen eine flammende Rede macht, die ungefähr lautet, Einkommensverhältnisse Frankreich, die Bauern, das Land, allen Leuten geht es schlecht. Also so eine richtige, ich sag mal, proletarische Rede, ja. Und immer im Grunde sagt, je suis la République, ihr kümmert euch nicht um die Republik. Und dann steht am Ende dieser parlamentarischen Versammlung, steht der Manuel Valls auf, ja, und macht, ist wirklich interessant anzugucken, die ganzen Gesichter, die betretenen Gesichter und so. Und dann macht der Valls eine Verteidigungsrede und am Ende dieser Verteidigungsrede sagt er, Marion Maréchal Le Pen, vous n'êtes ni la République, ni la France. Ja, Madame Maréchal Le Pen, Sie sind nicht die Republik, weil die Maréchal Le Pen sich vorher sozusagen als Inkarnation der Republik begriffen hat. Ich sag nochmal, die Marianne, die Brust und so weiter. Ja, es ist schon wichtig, weil das Rassemblement, vorher der Front National, hat ja seinen nationalen Feiertag immer am 8. Mai, versammelt sich um die Statue der Jeanne d'Arc im 8. Arrondissement. Also das ist in Frankreich alles nicht trivial. Die Linie der Orleanisten und die Republik, die katholische Republik und so weiter. So. Und diese Rede ist so legendär gewesen, weil immerhin Le Système UMPS, wie Marion Le Pen, also die Marine Le Pen immer gesagt hat, also Le Système UMPS, UMPS waren die Gaullisten und PS Parti Socialiste, das wurde immer zusammengezogen, Le Système UMPS, das System UMPS vous trahit, verrät euch, also sprich, heute in Deutschland würde man sagen, die Systemparteien verraten euch. Ja, die Systemparteien verraten euch. Und 3 Wochen nach dieser Rede hat Nicolas Sarkozy die Gaullisten in Les Républicains umgetauft. Die heißen ja jetzt Les Républicains, das haben Sie mitbekommen. Ja? Und die haben sich umgetauft, also die Gaullisten, die im Grunde, das ist nicht trivial, die eigentlich immer eine Volkspartei waren, also die immer entweder hießen die Union Populaire oder Mouvement Populaire oder wie immer die Gaullisten seit de Gaulle geheißen haben, aber sie haben nie Republikaner geheißen, haben sich in Republikaner umgetauft in dem Moment, als Marine Le Pen da stand in der Parlamentsversammlung und gesagt hat, ihr habt die Republik entkernt. Und das ist ja das andere Buch, was ich da liegen habe, die Entkernung der Republik. Wenn sich die Staatsform, die Republik, nicht mehr um die Bürger kümmert, sondern nur noch auf formale Kriterien konzentriert. Also in Frankreich, wollte ich nur sagen, ist das auch alles schon passiert. So, jetzt habe ich noch ein paar Bücher, wer weiterlesen will. Ja, also es gibt natürlich einiges an Literatur, um dieses Spannungsverhältnis zu beleuchten. Wer vermag was, wer verdient was. Also es gibt ja Lisa Herzog, David Graber, leider gestorben 2022, Bullshit-Jobs. Wir haben es bei Corona auch gemerkt, wer sind eigentlich die Träger der Republik, welche Putzfrauen, welche Aldi-Verkäuferinnen hatten wir, die durch Corona, Lockdown hindurch durchgearbeitet haben, während die anderen mit MacBook irgendwo gesessen haben und so weiter und so weiter. Also wer waren eigentlich die Träger des republikanischen Staatswesens in dieser Zeit und wer hat sich verabschiedet aufs Sofa mit MacBook, ja? Und wer verdient was? Also was verdient eine Krankenschwester, wie auch immer, im Vergleich zu irgendeinem PA-Direktor. Also das macht die Lisa Herzog. Und es ist natürlich eine interessante Reflexion. Ja, wer verdient eigentlich was und wer vermag was? Ich will das hier nicht zu sehr ausbreiten. Fehldiagnose, also einer der für mich wirklich besten Ökonomen im Moment ist dieser Tom Krebs, der im Grunde gute Analysen macht über das, was die sogenannte klassische Ökonomie alles an komplett falschen Annahmen hat. Also zum Beispiel schon mal die Annahme, dass wir alle nur sozusagen auf unseren eigenen Vorteil bedacht sind. Ich nehme das nicht für mich in Anspruch. Also ich führe kein Leben, in dem ich ständig auf meinen eigenen Vorteil bedacht bin. Wenn ich das wäre, dann hätte ich sicherlich nicht riskiert, meine Stelle zu verlieren an der Uni, um irgendwelche Argumente für Corona zu machen oder zum Ukraine-Krieg. Das heißt also diese Grundannahme, ich bin in der Konkurrenz und so weiter und diese sozusagen die klassischen Kriterien oder Annahmen der klassischen Ökonomie, dass der Markt alles regelt und wir alle auf unseren Vorteil bedacht sind und so weiter, dekonstruiert der Krebs ziemlich gut, das finde ich ganz interessant und natürlich die ganz weltberühmte Mariana Mazzucato, die eigentlich zwei Sachen hat, die jetzt in der Ökonomie nach vorne geschoben werden und die für das, was ich diskutieren möchte, sehr wichtig sind, nämlich einmal, wenn es immer so heißt, vor allen Dingen von FDP-Seite, der Markt kann alles, der Markt regelt alles, dann sagt die Mazzucato, nein, die Wirtschaft kann es nicht immer besser. Und die Frage, was der Staat kann und was die Wirtschaft kann, liegt nicht am Staat-Markt. Es liegt an Groß-Klein. Kleine Einheiten können viel und die können kontrolliert werden, wenn es Korruption gibt. Und große Einheiten sind korruptionsanfällig. Ob die große Einheit VW ist, siehe, wie heißt das da, Dieselskandal, oder ob die große Einheit das Finanzministerium ist, Cum-Ex-Skandal, ist völlig egal. Große Einheit ist korrumpierbar, kleine Einheit ist gut. Das heißt, auch diese Lyrik, die wir immer im öffentlichen Bereich haben, die Wirtschaft kann es immer besser und der Staat, der Übergriffige, der muss da irgendwie weg. Auch das ist eigentlich empirisch komplett dekonstruiert. Ja. Und das Zweite, was die Mazzucato natürlich nachgewiesen hat, ist, das haben wir jetzt auch bei Corona wirklich gesehen, wenn wir immer sagen, ja, die Wirtschaft kann eben so viel und die sind so kreativ und dann haben sie ein tolles Unternehmen, verdienen so viel Geld, und das ist alles die Eigeninitiative des Unternehmers. Dann kann ich nur sagen, also die Initiative dieser Üsil-BioNTech-Inhaber war einfach nur, dass sie 9 Milliarden vom Staat bekommen haben, um Impfstoff zu produzieren, der auch nicht funktioniert hat. Das heißt, sich einzubilden, dass das ein kreatives Unternehmen ist, das mit staatlichen Subventionen, im Grunde staatliche Subventionen dann privatisiert, das ist einfach die Fehlstellung. Ja? Und das ist natürlich nicht nur da so, sondern die gesamte, das sagt die Mazzucato, die gesamte sogenannte Investitionsförderung ist eigentlich immer staatliches Geld für private sozusagen Privatisierung. Ja? Und das mal aufzulösen, könnte man ja auch mal drüber nachdenken. So, wenn wir das weitertragen, wozu das alles führt, ja? Also diese Form eigentlich des Staatsmonopolskapitalismus, in dem wir angekommen sind, diese Verklumpung von Staat und Wirtschaft, und dann immer noch glauben, dass das alles irgendwie was mit freiem Unternehmertum zu tun hat, dann kommen wir an, ich kann Ihnen das Buch bestens empfehlen, Emmanuel Todd, Oligarchie und Religion Zero. Da möchte ich jetzt mal kurz noch hinpassen. Der Todd ist ein Anthropologe, ist ein Historiker, hat ein großartiges Buch geschrieben, warum Amerika keine liberale Demokratie mehr ist, sondern eine liberale Oligarchie. Und in dieser Oligarchie, im Zustand der Religion Zero, also keine ethische Verantwortung mehr, überhaupt keine ethische Verantwortung mehr für die Bevölkerung vorherrscht. Also im Vergleich zu Kennedy, er sagt, das ist so 65 gekippt. Bis 65 haben die amerikanischen Eliten noch 70% Steuern gezahlt und ihre eigenen Kinder in den Krieg geschickt. Damit ist jetzt Schluss Und deswegen ist Amerika im Grunde so geworden, unter denen wir jetzt leiden, andere Diskussionen. Ja, ich mache es mal ein bisschen, um ein bisschen spaßhaft zu sein. Sie kennen sicher Oscar Wilde, Sommer in Amalfi, kennen Sie diesen großartigen Film, ja, wo diese beiden Italiener sich unterhalten und der eine sagt zum anderen, was haben Sie gegen Amerika? Ist doch das einzige Land, was direkt von der Barbarei in die Dekadenz gegangen ist, ohne sich je um Kultur zu bemühen. So, machen wir es nochmal nicht so ganz scherzhaft, ja. Das, was ich, wenn wir uns die Frage stellen, was ist heute Demokratie? Und wenn wir uns die Frage stellen, was ist heute der Staat und was soll er sein? Und wenn wir da überhaupt noch drüber reden wollen, kann ja sein, dass wir es gar nicht mehr wollen, dann würde ich tatsächlich den Punkt machen, dass wir uns in unseren gesamten Begrifflichkeiten, mit denen wir die öffentliche Debatte führen, komplett verlaufen haben. Wir reden über liberale Demokratie, wir reden davon, die Wirtschaft kann es alles besser, der Markt regelt alles, der Markt regelt gar nichts. Ja, also der Krebs, den ich eben da hingeworfen habe, der sagt, Gütermarkt, okay, da können wir Angebot, Nachfrage machen, aber überall da, wo Menschen im Spiel sind, also Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt, Beziehungsmarkt, sind Märkte gar nichts, ja. Und noch ein gutes Buch, der Philipp Manow von der Uni Bremen hat gerade ein wirklich gutes Buch geschrieben, Unter Beobachtung, die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde. Und das Buch wiederum macht einfach den ganz klugen Punkt, dass wir von der liberalen Demokratie sprechen und der Begriff natürlich komplett absurd ist. Also, dass wir selber den Begriff der liberalen Demokratie kontextualisieren müssten, weil wenn Sie Willy Brandt gefragt hätten, was eine liberale Demokratie ist, im Unterschied zur illiberalen Demokratie, dann hätte Ihnen Willy Brandt wahrscheinlich gesagt, was soll denn die Frage? Ja? Das heißt, wir schaffen uns das Vokabular, mit dem wir uns selber in den öffentlichen Debatten verwirren. Kommen wir zu, ich habe nicht mehr so ganz viel, nochmal zu meinem Lieblingsbegriff der Republik, weil mein Thema hier ist, wenn wir über übergriffige Staatlichkeit nachdenken. Und wenn wir über die Zukunft der Demokratie nachdenken, ist mein Wunsch, meine Idee, dass wir ein bisschen mehr darüber nachdenken, was die Republik ist, was sie war und was sie vielleicht sein könnte und ob wir überhaupt ein Bedürfnis haben, die Republik wiederzufinden. Ja, mein eines Buch heißt ja Der Ausverkauf der Republik. Es ist nicht umsonst, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Wir wohnen nicht in der Bundesdemokratie Deutschland und die Franzosen nicht in der Démocratie française, sondern République française, Repubblica Italiana und so weiter. Ja? Und insofern ist der Republikbegriff der Republik, also der Republikbegriff derjenige, der, wenn Sie so wollen, im Spannungsfeld zwischen Demokratie oder meinetwegen auch Sozialismus und Liberalismus steht. Also was ist die Zwischenform, die dazwischen steht? Was bringt uns zurück zur Französischen Revolution, zurück in ein Gleichgewicht zwischen Egalité und Liberté, zwischen dem Mensch, der frei sein möchte, aber mit anderen Menschen zusammenlebt? Und ich habe jetzt zu dem Begriff liberale Demokratie schon das Buch von dem Manow da vorgestellt. Es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass wir im Moment sehr viele Debatten darüber führen, dass Orban, Erdogan, Putin und so weiter natürlich illiberale Demokraten sind. Ja, weil wir sind die liberalen Demokraten und die anderen sind die bösen illiberalen Demokraten. Und ich habe schon gesagt, dass das etwas abwegig ist, das so zu framen. Was ich sagen möchte ist, im Grunde ist Liberalismus und Demokratie strukturell unvereinbar. Wenn Sie an all die Zitate, die ich da gebracht habe zum Begriff der Republik, die das Spannungsfeld ausloten, wenn Sie daran denken. Das heißt, der Kapitalismus kippt immer in den Faschismus. Das ist, was wir sehen. Walter Benjamin habe ich schon zitiert. Aber um mal ein bisschen weiter auszuholen, wir haben eigentlich in Europa, und das ist das, was von uns von den Amerikanern trennt, im Grunde keine liberale Tradition. Wir haben eine konservative Tradition. Wir haben eine sozialistische Tradition, die aus dem Christentum hervorkommt. Ja, also alle Menschen sind gleichwertig und so weiter. Können Sie sagen, Christentum ist sozusagen Sozialismus mit Gott. Ja, aber genau das ist ja eigentlich, wenn Sie diesen italienischen Film noch kennen, Don Camillo und Peppone, ist die Struktur der europäischen Gesellschaft. Und das war es überall. Das war es in der Bundesrepublik, als wir die klassische SPD noch hatten und die CDU und in Italien genauso und in Frankreich genauso. Gucken Sie auf Frankreich, Liberalismus, keine 5% à la Madeleine. Gucken Sie Christian Lindner. Okay, Westerwelle, den tun wir jetzt mal raus. Ansonsten war das immer so um die 5%. In der europäischen Geistesgeschichte, Exit John Locke und der anglosaxonische Liberalismus, haben wir eigentlich ganz andere Begriffe, nämlich Begriffe von Societas, von Communitas, um unsere Gemeinwesen zu strukturieren. So, und deswegen, und damit bin ich auch schon fast beim Ende, ist ja heute die Frage, und die ist wirklich sehr aktuell, ja, weil ich sag nochmal, Christian Lindner, ein bisschen mehr Kettensäge, Milei und Elon Musk ist ja jetzt sozusagen die Diskussion, die wir offenbar im Wahlkampf haben werden. Das heißt, wir diskutieren jetzt ernsthaft, offenbar, die Befreiung des Kapitals vom Staat. Und das kann ich gut verstehen, wenn es um Bürokratieübergriffigkeit und Bauern und so weiter geht, dass wir uns nicht vertun, ja, also das kann ich alles gut verstehen. Aber vor dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, war doch das Problem bei Corona nicht, dass wir jetzt das Kapital vom Staat befreien müssen, sondern das Problem bei Corona, warum das alles funktioniert hat, Impfstoffbeschaffung, Pfizer, BioNTech, habe ich schon gesagt, war doch, dass der Staat das Kapital finanziert hat und dass der Staat und das Kapital verklumpt sind. Das heißt, die Übergriffigkeit, die ist ja nicht auf staatlicher Seite gewesen, sondern weil das Kapital das sehr gerne in Empfang genommen hat, ja? Die ganzen Milliarden, die da vom Himmel gerasselt sind und so weiter. Und wenn jetzt die Libertären sagen, ich muss jetzt den Staat vom Kapital befreien und damit verteidige ich die Freiheit, dann glaube ich, dann machen sie einen großen Fehler, weil sie im Grunde übersehen, dass Freiheit nicht ist, den Staat vom Kapital zu befreien, sondern Freiheit ist, in letzter Konsequenz, das Kapital für die Freiheit auf den Tisch zu legen, ja? Janis Joplin, freedom is just another word for nothing left to lose. Ja? Wenn wir, ich bin jetzt nur mal hypothetisch, 80 Millionen Bundesbürger zu Beginn von Corona gesagt hätten, das machen wir nicht mit, anstatt Existenzangst, ich kann mir das alles nicht erlauben, was zu sagen und so weiter. Also wir hätten das Kapital unserer Existenz für die Freiheit auf den Tisch gelegt. Dann wäre BioNTech und so weiter und das alles nicht passiert. Aber wir haben de facto, wir, die Bürger, die Reichen, wer auch immer, das Kapital gerettet und das sind die Leute, die jetzt behaupten, weil sie bürgerlich sind, wir sind gegen übergriffigen Tat und wir haben die Freiheit verteidigt. Und das stimmt einfach nicht. Und das wollte ich kurz mal sagen, vor allen Dingen hier an diesem Ort. Das heißt, meine Angebot wäre, wir denken über das Umgekehrte nach, nämlich wie wir den Staat vom Kapital befreien. Hat Platon schon gesagt, möge der König dafür sorgen, dass nicht so viel Geld in die Stadt kommt, denn es wird den Bürgern nicht gut tun, ja. Das heißt, wie befreien wir den Staat vom Kapital? Wie schaffen wir wieder die Republik? Wie schaffen wir wieder eine Einheit, hier eine Ordnungsform des Interesses, in der das Kapital nicht durchregiert, in dem die Bürger vor dem Kapital geschützt sind? So, dazu gibt es gute Literatur. Es ist politikwissenschaftlich völlig ausgeforscht, ja. Also Karine Pistor, The Code of Capital, die französische Variante von meinem Freund Antoine Vaucher, The Neoliberal Republic, in der Essenz sind das die amerikanische und das französische Gegenstück zu meinem Buch Der Ausverkauf der Republik, der empirisch erhärtet, dass wir inzwischen Gesetzgebungsprozesse haben, die eigentlich, wenn Sie so wollen, komplett vom Kapital gehijackt sind. Komplett gehijackt, ja. Keiner macht hier irgendwie ein Gesetz, wo nicht Lobbyistengruppen und so weiter drin sind. Geht für alles. Gilt für die Bauern, gilt für jedes Pharmaprodukt, gilt für jedes Versicherungsprodukt, gilt für alles. Man sagt in der Politikwissenschaft, asymmetrische Machteliten oder Geldeliten mit asymmetrischem Machtzugang beherrschen den Gesetzgebungsprozess. Und das hat natürlich mit Republik nichts zu tun und auch nicht mit Bundesrepublik. Dazu gibt es eine sehr interessante amerikanische Studie, um Ihnen das Forschungsdesign mal zu sagen. Amerika ist eine Oligarchie, keine Demokratie. Man hat John Page 2014 über 20 Jahre lang den amerikanischen Gesetzgebungsprozess empirisch erforscht. Das heißt, man hat geguckt, welche Bürgerinitiative hat was ins House of Representatives hineingegeben. Irgendeine Initiative, die irgendwie einen Vogel schützen wollte oder was auch immer. Ja? Und alles, was die Bürger ins House of Representatives gegeben haben, ist nie Gesetz geworden. Aber alles, was Big Pharma, Big Business und Big Capital in den Gesetzgebungsprozess gegeben haben, ist immer Gesetz geworden. Und ich finde, darüber sollten wir reden. Mit Republik hat das nichts mehr zu tun. Und wenn die Republik der Begriff ist, deswegen habe ich das so lange hergeleitet, tut mir leid dafür, aber wenn der Republik der Begriff ist, den wir hier seit 2000 Jahren rumtragen als Juwel der europäischen Geistesgeschichte, dann sollten wir vielleicht weniger über die Demokratie nachdenken als über die Entkernung der Republik. So, an all die Libertären unter Ihnen oder auch Christian Lindner, dem ich vielleicht das auch nochmal schicken möchte, wer also meint, man muss das Kapital vom Staat befreien, dann gibt's halt keinen Staat mehr, verfasst als Republik, dann gibt's auch keine Bürger mehr. Ja, also ohne Staat keinen Bürger, ohne Republik keine Bürger und ohne Bürger keine Bürgerrechte. De facto heißt ja diese Befreiung des Staates die Befreiung des Kapitals vom Staat ist nichts anderes als Refeudalisierung. Und das wird einfach nicht dazu gesagt, ja. Während die Republik ist ja der allgemeine Gleichheitsgrundsatz. So, jetzt weiß ich nicht, wie sehr Sie in diese sogenannte Verschwörungsecke abgestiegen sind, aber es wird ja in diesen einschlägigen Zirkeln diskutiert. Ich halte den Begriff der Verschwörung ja für absurd. Aber sicherlich ist Ihnen Klaus Schwab ein Begriff und sicherlich das World Economic Forum, sicherlich dieser Begriff, der während Corona natürlich herumzirkuliert ist, ja, you will own nothing but be happy. Und dann kommen halt die Libertären und sagen, seht, 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 das World Economic Forum, die machen jetzt Sozialismus, you will own nothing but you will be happy. Und dann sage ich nur, ganz egal, Klaus Schwab, WEF interessiert mich nicht. Was ich nur begriffstechnisch sagen möchte ist, wenn Klaus Schwab sagt, you will own nothing but be happy, dann redet er nicht von Sozialismus, sondern er redet davon, you will own nothing but I will own everything. Das heißt, er redet von Refeudalisierung. Sozialismus ist nämlich, we will own everything. Und das, was mich am meisten stört, ist, dass jetzt sozusagen nach, weil wir nach Corona sind, weil dieses Ressentiment gegen den übergriffigen Staat so groß ist und weil diese Diskussion jetzt so hochgeschwemmt wird, dass der Staat da irgendwie weg muss und weil diese Libertären gerade so einen Auftrieb haben, ja, gucken Sie sich mal die Videos von Milei an, also ich finde das völlig absurd, wie der sich da inszeniert in Argentinien und mit seiner Kettensäge da ja wirklich rumläuft. Ich weiß nicht, ob Sie spanische Freunde haben oder argentinische Freunde. Ich habe einige, die jetzt aus Argentinien in Spanien angelandet sind, weil in Argentinien geht gar nichts mehr. Ja, da ist ein, also was hier so an Jubelreden über Milei gerade stattfindet, finde ich tatsächlich relativ abenteuerlich. Aber dass das im Grunde die Zerschlagung der Republik ist, das ist eigentlich meine Message for you. Weil tatsächlich, und jetzt spreche ich Sie direkt an als Bürgertum, ja, weil sie stehen in der Verantwortung der Republik, das standen sie immer. Und es ist natürlich eine völlige Verdrehung, dass jetzt das Bürgertum, das eigentlich in der Verantwortung für die Republik steht, auf einmal Anarchie macht. Anarchie ist bestenfalls das Vorrecht der Linken, das sind sie aber nicht. Ja? Also dann ist Anarchie Ordnung ohne Herrschaft und das machen normalerweise linke Spinner, aber doch nicht das Bürgertum. Und jetzt habe ich ernsthaft eine Debatte, wo Milei sich hinstellt und sagt, er möchte konservativen Anarchismus. Das ist komplett absurd und zwar genauso absurd, wie auf einmal die Antifa herrschaftsfreundlich ist. Ja? Also wir sind wirklich in der Matrix, dass sich in der Politikwissenschaft auch alle Begriffe einmal umgedreht haben. Und insofern würde ich mir wünschen, dass die Antifa wieder gegen Herrschaft ist, aber das Bürgertum für die Republik, um es wieder richtig zu drehen. So, jetzt sind wir auch schon eigentlich fertig. Ja, das hatte ich eben schon gesagt, dass sich die Libertären natürlich vertun, wenn sie sich jetzt als Retter der Freiheit gerieren, aber eigentlich nur das Kapital retten wollen. Und im Grunde der libertäre, hayekianische, wie auch immer Schule, keinen Begriff von Communitas hat, keinen Begriff von Societas, die aber die konservativen Bürgerlichen, so sie denn christlich gebunden sind, und das sind sie ja meistens, eben haben. Nicht umsonst spricht man ja auch von der Res Publica Christiana. Von der Res Publica Christiana. Also das der Republik verantwortliche Bürgertum hat ja immer einen Begriff von Communitas und Societas gehabt, ja. Und ich bin da völlig entspannt. Also wenn jetzt tatsächlich Milei und Lindner es schaffen, das Kapital vom Staat zu befreien, dann ist es ganz einfach. Dann kommt wieder Macht vor Recht, dann kommt wieder Geld vor Recht, dann kommen auch wieder Männer vor Recht, ja. Und dann ist es einfach blöd für Frauen und dann wird es wahrscheinlich wieder wie vor 1789. Ich möchte das nicht. Es wäre der Ausverkauf der Republik und eigentlich auch das Ende Europas. Weil, ich sage nochmal, der Republikbegriff seit Platon das geistesgeschichtliche Juwel ist, mit dem wir hier seit 2000 Jahren diskutieren, wie wir Formen von Staatlichkeit verfassen. So, und damit es am Ende noch ein bisschen poetisch wird, habe ich nochmal so ein paar Sachen aufgeschrieben, wofür Europa noch steht. Das ist nämlich schon auch wichtig, wenn man über Staatswesen diskutiert. Wir sind nämlich auch, du sollst nicht horten, ja, steht in der Bibel. Wir sind auch Sterntaler, wir sind Thales, Sie wissen, der die Ölpressen angeworfen hat, aber den Ertrag weitergegeben hat an die Republik. Wir sind Midas und die Orange, wir sind Franz von Assisi, Hans im Glück und das Geld loslassen, Diogenes und geh mir aus der Sonne. Und es ist schon wichtig, dass das unsere kulturellen Erzählungen sind, die uns doch irgendwo sagen, dass es was anderes gibt als im Staatswesen, nur aus Geld Geld zu machen. Ja, das scheint mir eine kulturelle Erbe zu sein oder ein zivilisatorisches Erbe zu sein, das wir im Moment gerade vergessen, das mir aber für Europa einfach wichtig zu sein scheint. Man kann es auch mit Oscar Wilde sagen, die Menschen kennen von allem den Preis, aber nicht den Wert. Und so scheint es im Moment zu gehen. So, jetzt bin ich ganz präzise, was möchte ich, wenn wir über die Zukunft diskutieren, über die Bundesrepublik, über die Wahlen, über das, was kommen soll. Ich möchte, dass wir weggehen von diesen abenteuerlichen Debatten über Demokratie retten, ja, weil, wie schon gesagt, die Demokratie ist nur eine Form. Ich hätte gerne Debatten über Republik statt Demokratie. Ich hätte gerne eine Debatte über Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Ich hätte gerne eine Debatte über den Begriff von Besitz versus Eigentum. Ich hätte gerne eine Debatte über wer vermag was, wer verdient was. Ich hätte gerne Daten über das 1% und die Gefahr einer oligarchischen Entwicklung in der Bundesrepublik. Ich hätte gerne Debatten über Erbrecht und Vermögens Besteuerung. Ich würde gerne zurück zu Helmut Kohl, 53% Spitzensteuersatz. Ich hätte gerne eine Debatte über die vermeintlich explodierenden Sozialleistungen, die natürlich nur so hoch sind, weil man ständig das Arbeitslosengeld und das Versicherungsgeld der Krankenkasse reinrechnet und deswegen der Sozialetat immer so hoch ist. Ja, es sind aber Versicherungsleistungen, in die Sie als Bürger eingezahlt haben. Wenn ich das alles rausrechne, ist der Sozialetat, von dem Herr Lindner immer so rumschimpft, eigentlich verschwindend gering. Und ich hätte vor allen Dingen gerne eine Debatte über die Wiedererschaffung von Anstalten des öffentlichen Rechtes. Das hatten wir bis in die Mitte der 70er Jahre. Universitäten, Krankenhäuser und so weiter waren aus der Effizienzlogik herausgenommen. Wenn das heute noch wären, die Universitäten und die Universitäten nicht so drittmittelabhängig wären, dann wäre, Entschuldigung, diese ganze Corona-Scheiße nicht passiert, ja? Insofern sollten wir uns tatsächlich unabhängiges Denken leisten und das fängt damit an, dass wir die Universitäten freimachen vom Kapital. Ich sagte schon, Definition der Republik ist eigentlich, die Bürger vor dem Kapital zu schützen. So, um das ganz klar zu sagen, bevor Sie mich hier als Marxistin oder Antikapitalistin aus dem Saal schmeißen, nein, ich bin keine Marxistin und ich bin auch keine Antikapitalistin. Ich habe überhaupt nichts gegen kapitalistische Akkumulation, aber ich möchte Teilhabe der Bürger, Equity, ich möchte Verteilung, Egalität. Ich möchte öffentliche Güter, die herausgenommen werden aus der kapitalistischen Akkumulation, Res Publica. Ich möchte wieder Anstalten des öffentlichen Rechtes für die Schulen, das Gesundheitssystem und die Universitäten. Ich möchte Hannah Arendts Pluralität, das heißt, wir sind alle zu 50% Individuum und zu 50% Staat im Interesse. Und ich möchte, dass wir das Spannungsverhältnis zwischen Liberté und Egalität im 21. Jahrhundert neu definieren, weil es das Juwel der Geistesgeschichte ist. Insofern wünsche ich mir eigentlich, dass wir es im 21. Jahrhundert schaffen, den Begriff der Republik zu modernisieren und zu retten. Vive la République. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.